13 zu 8 für Liga 2, denn während die Bundesliga mit derzeit nur 8 deutschen bzw. ehemaligen deutschen Meistern bestückt ist, tummeln sich in der zweiten Liga 13 ehemalige deutsche Meister. Hier ist die zweite Liga also wirklich ganz weit vorne. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu Inside Zweite Liga, der ballorientierte Talk zur zweiten Bundesliga. Ich möchte mich vorab ganz herzlich bedanken für euer Feedback und auch für eure Kritik zur ersten Folge von letzten Montag. Selbstverständlich freuen wir uns auch weiterhin über euer Feedback, über Kritik oder Lob. Nutzt dafür gerne unsere Social Media Kanäle. Jetzt möchte ich Christian und Julian ganz herzlich begrüßen bei mir.
Hi, servus.
Schön,
servus,
dass Daniel. Ihr da seid. Und damit auch gleich zum ersten Spiel, zum Saisoneröffnungsspiel Hamburger SV gegen Schalke kommen. Das war das erhoffte Highlight-Spektakel zum Saisonbeginn. Christian, ganz allgemein, wie hast du Schalke und Hamburg gesehen? Wie hast du das Spiel gelesen?
Ja, ich muss sagen, es war vor allem vom HSV ein richtig starkes Spiel. Trotz namhafter Ausfälle wie Schonlau, wie Reis oder Hatzigadunic hat der HSV wirklich, vor allem in der Offensive, ein wirkliches Feuerwerk abgebrannt. 31 Schüsse Richtung Tor abgegeben, 5,2 Expected Goals, das war der Höchstwert des Spieltags. Ja, der HSV hat sich tatsächlich ganze 12 Großchancen herausgespielt. Das war der absolute Topwert des Spieltags, wenn man es vergleicht mit dem zweitbesten Wert. Das war die Spielvereinigung Greuther Fürth mit 4. Also das waren Großchancen für 3 Spiele. Hervorgestochen ist natürlich das Duo um Glatzel und Benesch, die nicht nur jeweils 2 Tore geschossen haben, sondern sich auch mehrere Großchancen für den Mitspieler herausgespielt haben.
Ja, viele Zuschauer haben gesehen, Robert Glatzel hat gefühlt das Spiel seines Lebens gemacht. Christian, war das eigentlich noch zweite Liga?
Ja, Daniel, man muss sagen, das war wirklich richtig gut, was Glatzel da geliefert hat. Nicht nur aufgrund seiner Tore, er war eben sehr viel unterwegs, hat sich auch immer wieder tief fallen lassen. Dadurch hat er Räume im Rücken, in seinem Rücken geöffnet für die tief startenden Flügelspieler. Und man muss dazu sagen, als Stürmer hat er die zweitmeisten Kilometer des HSV abgeliefert. Also das ist schon ein beeindruckender Wert. Ja, er war eben nicht nur dieser klassische Torjäger, sondern hat sich auch ja, gut ins Spiel eingebunden. Auch gut am Ball, mal ein bisschen Meter mit Ball gemacht. Ja, war wirklich eine durchaus sehr stabile Leistung.
Christian, wie hat es der HSV gegen Schalke angestellt? Gegen Schalke, die ja nun auch kein Fallobst in der zweiten Liga sind, dermaßen viele Großchancen zu kreieren.
Ja, den Hamburgern kam sicherlich entgegen, dass die Schalker sehr mannorientiert verteidigt haben. Das haben die Hamburger eben sehr clever ausgehebelt, mit viel Bewegung, viel Rotation. Ja, und quasi diese individuelle Klasse der Hamburger kam da sehr zum Vorschein und haben sie, wie gesagt, viel bewegt. Die meisten Sprints, die zweitmeisten intensiven Läufe des Spieltags. Und da kamen die Schalker eben teilweise überhaupt nicht mit. Ja, und ohne den gut aufgelegten Schalker Torwart Marius Müller hätte es sicherlich mehr Gegentore für Schalke hageln können. 9-mal hat er wirklich stark pariert, dadurch fast 3 Expected Goals vereitelt. Also ja, wirklich eine starke Leistung vom Schalker Schlussmann.
Julian, wie sieht's aus? Gehst du mit?
Ja, ich kann mich der Meinung von Christian nur absolut anschließen. Beim HSV siehst du natürlich auch die Qualität, ja, trotz der Ausfälle, die angesprochen wurden. Kannst du dann mal eben einen Dompe, einen Jatta von der Bank bringen? Das kann sicherlich nicht jeder in der Liga. Prinzipiell der HSV wirklich ein tolles Spiel gemacht, sich auch flexibel gezeigt. Schon die Vorbereitung hat ein bisschen darauf hingedeutet, dass man etwas vertikaler ausgerichtet ist. Auch mal einen oder anderen langen Ball bewusst einstreut unter Gegnerdruck. Zum Beispiel Heuer Fernandes hat 20 lange Bälle gespielt. Marius Müller, der Schalker Torwart, tatsächlich ein weniger. Also das schon sehr überraschend. Ja, also hat man bisschen öfter die Tiefe gesucht, bisschen direkter gespielt. Und es hat auf jeden Fall gegen Schalke sehr gut geklappt. Liegt aber auch daran, dass Schalke eben Probleme damit hatte. Ja, wie gesagt, die Mannorientierungen sind gegen den HSV sehr schwierig, weil ja sie ein sehr flexibles Positionsspiel einfach gut beherrschen mit vielen Positionsrochaden. Und ja, meiner Meinung nach ein bisschen unglücklicher Ansatz von Thomas Reis gewesen. Da hätte man, wenn man im Raum verteidigt hätte, vielleicht den einen oder anderen Ball mehr blocken können, mehr erobern können. Ja, was ich auch ein bisschen schwierig fand, ist, dass Schalke ja oft weder ganz hoch noch ganz tief verteidigt hat. Und es ist auch immer schwierig, wenn du dem HSV Räume im Mittelfeld gibst, dann haben sie einfach spielerische Qualität wie keiner in der Liga sonst, sowas zu lösen, da Lücken zu finden. Und ja, hat auf jeden Fall nicht alles geklappt bei Schalke. Auch mit Ball bin ich der Meinung, dass Schalke ja kein gutes Spiel im Spielaufbau gemacht hat. Waren große Abstände zwischen den Mannschaftsteilen und dann war es schwierig für die Aufbauspieler, flache Lösungen zu finden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, offensiv natürlich eine enorme Wucht entwickelt, ja, große Qualität gezeigt, Terodde und Co., eine gute Chancenverwertung, das auch definitiv. Ja, aber es hat eben auch Qualität gefehlt. Innenverteidigung, Kaminski und Cissé, keine überzeugende Leistung gebracht.
Die fehlende Qualität in der Hintermannschaft wurde gerade angesprochen. Glaubst du, Julian, ein Timo Baumgartl, der letzte Woche verpflichtet wurde, kann hier kurzfristig für Abhilfe schaffen?
Ja, also ich bin mir sicher, dass Timo Baumgartl eine Verstärkung sein wird für Schalke. Ja, man muss ein bisschen abwarten, wie er sich zurechtfindet. Hat jetzt zuletzt bei Union nach einer guten ersten Saison, im letzten Jahr natürlich nach seiner schrecklichen Erkrankung, wenig gespielt. Aber prinzipiell auf jeden Fall ein starker Zweikämpfer, der wirklich proaktiv das Duell sucht. Er ist jetzt nicht der Beweglichste. Sein Stellungsspiel ist jetzt auch nicht immer perfekt. Aber klar, für Schalke ist auf jeden Fall eine gute Verpflichtung. Ist im Spielaufbau einer der Lösungen. Sucht und findet, forciert das Vertikalspiel, das passt, denke ich, ganz gut zu Thomas Reis. Hat eine gute Präzision im Spiel nach vorne, spielt auch ordentliche lange Bälle. Und ja, wie gesagt, letztes Jahr recht wenig gespielt, aber ich bin mir sicher, dass er eine Hilfe sein wird. Man muss gucken, wie er in der recht hohen Abwehrkette von Schalke sich einfinden wird. Aber ja, wie gesagt, bin mir sicher, dass er die Schalker da hinten auf jeden Fall stabilisieren wird.
Kommen wir zur nächsten Partie. Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC. Während die Mannschaft der Fortunen um Trainer Daniel Thun als Geheimfavorit gehandelt wird, weiß man bei der Hertha aus Berlin noch nicht so recht, wo die Mannschaft steht. Viele Ungereimtheiten noch im Kader. Da ist mit Sicherheit noch ein bisschen zu justieren, sich zu verstärken. Christian, was kannst du uns über die Partie sagen?
Ja, wie du schon sagst, bei Hertha stimmt noch nicht viel. Das hat man auch auf dem Platz gesehen. In der Defensive war es okay, muss man sagen. Hertha sehr aggressiv, sehr kompakt gegen den Ball, mit 4 gelernten Innenverteidigern auf dem Platz und hat dementsprechend das relativ gut wegverteidigt. Kempf vor allem in der Innenverteidigung viel wegverteidigt, meisten gewonnenen Zweikämpfe, meisten gewonnenen Kopfduelle an diesem Spieltag. Und die Fortuna konnte eben auch wenig Ideen im eigenen Ballbesitz entwickeln. Allerdings, Hertha einmal geschlafen bei einem Einwurf und dann war Ginczek zur Stelle, stark gemacht. Ja, und dann musste eben die Hertha offensiver werden und da kamen wie erwartet Probleme. Wie gesagt, wenig Kreativität aus dem Zentrum. Man hat 2 Innenverteidiger auf der 6, das hat man gemerkt. Erst als dann Duziak etwas zentraler wurde, der Linksverteidiger, wurde es dann ein bisschen besser. Er hat dem Spiel ein bisschen Kreativität aus der Mitte gegeben. Ja, das hat dem Hertha-Spiel durchaus gut getan. Könnte ohnehin eine sehr interessante linke Seite werden bei der Hertha mit Rehse, der eben die Breite hält und ein Duziak, der mit seiner Technik aus dem Zentrum kommt. Ja, allerdings bei Rehse hat auch noch nicht alles geklappt. Seine Flanken haben noch nicht den Abnehmer gefunden. Ja, insgesamt muss man sagen, wenig Spielidee mit Ball bei der Hertha, auch wenig Abstimmung, was ja irgendwo auch normal ist. Ähnliches galt allerdings auch für die Fortuna. Ebenfalls wenig Ideen, auch wenig Risiko gegangen. Sie hatten die meisten erfolgreichen Pässe in der eigenen Hälfte. Ja, die Fortuna auch eher zurückhaltend, mit wenig Ideen, wenig Risiko gegangen. Wenn man sich die Spieler ansieht, die Top 6 mit den meisten erfolgreichen Pässen in der eigenen Hälfte an diesem Spieltag, waren 3 davon von der Fortuna. Also das sagt schon viel über das Spiel aus. Sind auch wenig ins 1 gegen 1 gegangen, beziehungsweise haben diese Situation auch wenig herbeiführen können. Zudem sehr viele lange Bälle, nämlich die meisten angekommenen des Spieltags. Ja, also beide Mannschaften eher ja, mit wenig Ideen, mit Ball. Eigentlich wäre es ein 0-0 gewesen, aber letztendlich Hertha einmal gepennt und dadurch das 1-0 für die Fortuna.
Deutlich mehr los war im Fürther Ronhof, wo die Spielvereinigung Greuther Fürth 5-0 gegen Paderborn gewann. Dazu direkt eine Frage. Bist du der Meinung, Julian, dass Trainer Zorniger es schafft, eine gewisse Konstanz da reinzubringen, gleich von Anfang an, und somit die Greuther Fürth von Anfang an sich oben in der Tabelle positionieren kann?
Ja, eine spannende Frage auf jeden Fall. Wenn man sich die letzte Saison anschaut, Zorniger hat Spieltag 14 übernommen, Da war Greuther Fürth lange im Abstiegskampf. Am Ende der Saison die Zorniger Tabelle, nur seine Spiele, lag das Kleeblatt auf Platz 6. Also das sagt schon, dass da einfach gut gearbeitet wurde. Hat im 3-4-1-2 sein System gefunden, nachdem ja bei seinem Vorgänger oft geändert wurde. Zorniger hat viel geändert im Fürther Spiel. Ja, was denke ich irgendwo, wofür Alexander Zorniger bekannt ist, ist die Intensität im Spiel, vor allem gegen den Ball mit einem hohen Anlaufen. Das ist nichts Neues. Aber was durchaus ein bisschen überraschend ist, dass man auch sehr viele Pässe spielt. Eine kleine Statistik dazu, also vor Zorniger waren es 365 Pässe pro Spiel. Unter Zorniger sind es 412. Was ein bisschen überraschend ist, dass die Passquote tatsächlich unter Zorniger aber geringer ist. Aber das ist eben typisch für seinen Spielstil. Ist ein Trainer, der schon irgendwo flach aufbauen lassen möchte und spielerische Lösungen forciert. Aber dabei eben immer wirklich geschaut wird, dass man mit Tempo schnell ins Vertikalspiel kommt. Also schon viele Risikopässe, in der Folge dadurch auch viele Ballverluste und viele zweite Bälle, die einfach immer wichtig sind. Aber ja, auf jeden Fall sehr spannend. Fürth unter Zorniger ein Team mit den meisten Balleroberungen gewesen, vor allem meisten hohen Balleroberungen. Und wird auf jeden Fall spannend unter Zorniger und macht einen sehr guten Eindruck auf jeden Fall.
Paderborn vor der Saison mehr als ein Geheimfavorit. Wie ging das an, dass das Kleeblatt jetzt hier 5-0 die Paderborner, die Ostwestfalen quasi aus dem Stadion schoss?
Ja, man muss sagen, dass die rote Karte natürlich zu Beginn des Spiels das Spiel dann irgendwo vorprogrammiert hat. Es ist auch, Paderborn ist eine Mannschaft, die definiert sich über Ballbesitz, und wenn sie nicht den Ball haben, dann laufen sie hoch an, wollen ihn gleich wieder erobern. Und ja, gegen Fürth, ein Team, das eine so hohe Intensität, aber auch eine spielerische Klasse mitbringt, ist es dann einfach ein Spielverlauf, wie du ihn als Paderborn-Fan, Trainer, Spieler genau nicht haben möchtest, weil das tiefe Verteidigen ist alles, aber keine Spezialität der Kwasniok 11. Also es war wirklich wie nicht gemahlen für Paderborn, und so lief das Spiel dann auch. Es ist dann am Anfang noch ganz solide verteidigt, aber ja, Fürth hat es einfach gut gemacht, muss man auch sagen, finde ich immer wieder beeindruckend. Branimir Rigotta auf der 10, wo er spielt aktuell, das ist ein absoluter Unterschiedsspieler in der Liga. Hat er auch wieder gegen Paderborn eine Top-Passquote, viele Chancen initiiert, dazu einen Doppelpack selber gemacht, viele, viele Steckpässe gespielt. Also das war einfach ein Spielverlauf für Paderborn, der genauso nicht hätte eintreten sollen. Wird es von daher nicht überbewerten. Jetzt hat man nächste Woche Osnabrück ein wichtiges Spiel, und da wird sich dann zeigen, wie gut man wirklich ist.
Lass uns ganz kurz über eine Personalie reden. Max Kruse. Es wäre unfair, jetzt von einer Totalenttäuschung zu sprechen nach dem ersten Spieltag. Wie hast du ihn gesehen?
Ja, was für Paderborn gilt, gilt speziell auch für Kruse. Auch er ist, es war auch für ihn ein Spielverlauf, wie er hätte nicht schlechter sein können. Ist dann zur Halbzeit ausgewechselt worden, hat ganz vorne auf der 9 gespielt. Wo man, ja, kann man überlegen, ob das jetzt das Richtige ist für ihn oder ob er nicht besser ein bisschen mehr aus der Tiefe kommen sollte. Aber ja, das nur am Rande. Es ist, wie gesagt, Kruse ist jetzt keiner, der, ja, du merkst sogar, dass er noch ein bisschen Fitnessprobleme hatte, dass er noch nicht auf dem Stand ist, und dann, ja, er hat gesagt, irgendwie 45 Minuten den Ball hinterherlaufen, das ist dann auch nicht seine Spezialität. Würde es aber, wie gesagt, absolut nicht überbewerten, so wie es für Paderborn einfach bescheiden lief, so auch für Kruse persönlich. Bin mir sicher, wenn Paderborn wieder mehr den Ball hat, dann wird Kruse auch ein deutlich besseres Bild abgeben.
Schauen wir an die Ostsee, wo der FC Hansa Rostock gegen den FC Nürnberg mit 2-0 gewann. Man stellt sich als Nürnberg-Fan natürlich die Frage, Business as usual, geht das genauso weiter, wie die letzte Saison aufgehört hat? 2-0. Christian, was denkst du?
Ja, man könnte vom Ergebnis her durchaus denken, es geht genauso weiter wie letzte Saison. Aber bei einem genaueren Blick aufs Spiel sieht man eben, war nicht alles schlecht beim Club. Man hatte wirklich viele Torchancen. Laut Expected Goals waren Chancen für mindestens 3 Tore da. Heißt, man hat wirklich großen Chancenwucher betrieben. Ja, wie angekündigt, das Spiel unter Fiel, es wurde attraktiver. Man hat auch immer wieder versucht, die dribbelstarken Spieler in Szene zu setzen, was wirklich gut funktioniert hat. Der Club hatte die meisten erfolgreichen Dribblings an diesem Spieltag, 72% gewonnen. Liest sich wirklich alles gut. Insbesondere Josef Hungbo mit 7 gewonnenen Dribblings, genauso Can Usun, Der Youngster kam nach seiner Einwechslung rein, hat sich viel getraut, auch 5 Dribblings gewonnen. Ja, der Club hat insgesamt sehr viel Aufwand betrieben, aber eben wenig Ertrag. Anders sah das eben bei Hansa aus. Die haben wegverteidigt, was wegzuverteidigen war. Rosbach vor allem in der Mitte mit 10 geklärten Bällen. Und dazu ein gut aufgelegter Torwart Kolke mit 6 Paraden, was dann letztendlich zu einem ja, etwas glücklichen Sieg für Hansa geführt hat. Ja, für die Nürnberger natürlich enttäuschend, mit einer Niederlage zu starten. Aber wie gesagt, beim genaueren Blick war nicht alles schlecht.
Ein weiteres Spiel, das die Massen in der zweiten Liga anzog, war FC Kaiserslautern gegen St. Pauli. Besonders hervorstach ein Spieler, den wir bereits letzte Woche lobend erwähnt hatten, Elias Saad. Christian.
Ja, richtig. Ich habe schon letzte Woche ihn hochgelobt. Ich habe versprochen, dass er diese Saison mit guten Leistungen glänzen wird. Und tatsächlich, direkt am ersten Spieltag hat er geliefert. Wieder mal eine sehr starke Leistung auf dem linken Flügel, hat den 1:0 Führungstreffer für die Paulianer erzielt. War wirklich sehr aktiv, ist immer wieder ins Dribbling gegangen, 6 seiner 10 Dribblings gewonnen, dazu die meisten intensiven Läufe des Spieltags, also wirklich sehr engagiert, dazu unheimlich sicher im Passspiel, 22 von 23 Pässen angekommen, allerdings nicht nur Sicherheitspässe, sondern auch wirklich für Gefahr gesorgt. 3 Torchancen kreiert und dazu selbst 4-mal den Abschluss gesucht.
Ein lauterer Neuzugang, der von Anfang an zu gefallen wusste, Ragnar Ache. Julian, was kannst du uns über ihn berichten?
Ja, tatsächlich, Ache fiel auf jeden Fall positiv auf. Wenig überraschend für mich, weil es durchaus ein Transfer-Coup ist, der Lautern gelang. Ache eine gute Saison in Fürth gespielt, ein bisschen Probleme in der Chancenverwertung gehabt, sonst hätte er wahrscheinlich irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit erfahren. Aber ja, ist ein Spieler, der zwar nur 1,83 groß ist, aber extrem kopfballstark, dank einer wirklich tollen Sprungkraft, der eine hohe Boxpräsenz einfach ausstrahlt und mitbringt, ist aber trotzdem kein Spieler, kein Stürmer, der statisch irgendwo im Zentrum verweilt, sondern sich auch immer wieder in Richtung Flügel bewegt, Ausweichbewegungen macht, dann in der Folge auch mal eine Flanke zum Beispiel bringt. Er ist allerdings kein Kreativspieler, ja, also er spielt sehr wenige Pässe, nimmt wenig am Spiel teil, am Spielaufbau, kreiert auch wenig Momente selber, also schon einer, den man vorne füttern muss, bringt ein sehr hohes Tempo mit, passt deshalb, finde ich, gut zum Spiel von Schusters Elf, die oft das Umschaltspiel bevorzugen, da denke ich, wird er einen wichtigen Beitrag dazu liefern können im Sturm. Ja, Lautern, letztes Jahr die zweitwenigsten Ballverluste gehabt, zudem die wenigsten Balleroberungen, also das ist schon eine risikoarme Spielweise mit 42% Ballbesitz im Vorjahr. Typisch für Dirk Schuster. Da wird auch gerne mal der lange Ball dann gewählt und da ist Ache auf jeden Fall auch ein guter Abnehmer. Also für mich definitiv eine super Verstärkung für Kaiserslautern.
Hannover 96 gegen die SV Elversberg. Die Elversberger in der letzten Saison eine tolle Aufstiegsrunde gespielt. Horst Steffen, sehr erfahrener Trainer. Was hat die Elversberger ausgezeichnet?
Ja, also haben eine fantastische Hinrunde gespielt. Davon haben sie gelebt in der Endabrechnung. Die Rückrunde war relativ gesehen auf jeden Fall schwächer. Rückrundentabelle nur Platz 6. Sind eine Mannschaft, die einen sehr aktiven Spielstil auf jeden Fall hatten. 53% Ballbesitz. Großer Faktor war aber auch, dass sie die meisten hohen Balleroberungen hatten. Hatten eine Top-Offensive, 80 Tore erzielt. Haben das Ganze auf viele Schultern verteilt. 7 Spieler haben mindestens 5 Treffer erzielt. Ja, wirklich eine komplette Mannschaft im interessanten Spielstil. Die drittmeisten Pässe gespielt. Ja, wie gesagt, diese spielerische Komponente auf der anderen Seite, dann aber auch das Spiel auf dem zweiten Ball, das immer wichtig ist bei ihnen. Defensiv waren sie ein bisschen anfällig. Zwar nur 40 Gegentore kassiert, aber laut Expected Goals hätten es tatsächlich 57 sein können. Muss man sagen, dass Nicolas Christoph im Tor einfach einen guten Job gemacht hat und ja, ist ein bisschen so die große Unbekannte gewesen, kann man vielleicht sagen. Haben kaum Zweitliga-Erfahrung im Kader gehabt und auch kaum dazu verpflichtet, aber ja, prinzipiell auf jeden Fall spannende Transfers getätigt und ja.
Wie hast du die Elversberger in ihrem ersten Zweitligaspiel gesehen? Konnte man an die gute Leistung der Vorsaison anknüpfen?
Ja, auf jeden Fall. Man muss auch sagen, die haben, was oft ein Problem ist, die Intensität in der höheren Liga gleich total angenommen, haben die meisten intensiven Läufe des Spieltags mit 693 hervorzuweisen. Also es war kein Problem, haben, würde ich auch sagen, ihren Spielstil 1:1 fast so durchgedrückt, auch in der höheren Liga, sind sich treu geblieben. Eine gute Mischung zwischen spielerischen Lösungen und trotzdem mal die Ball lang schlagen, waren dann am Ende 48% Ballbesitz in Hannover. Was jetzt nicht entscheidend für den Spielausgang ist, aber trotzdem, denke ich, ganz interessant ist. Also, dass man da schon mitgespielt hat, sehr aktiv war, auch wieder viele hohe Balleroberungen hatte. Die Neuzugänge, ich habe es vorhin kurz angesprochen, bestes Beispiel wahrscheinlich Paul Stock, ist aus der Regionalliga Südwest gekommen. Sehr unbekannter Spieler bis dato gewesen. Sehr laufstark, sehr kompletter zentraler Mittelfeldspieler, der jetzt sehr offensiv im Zentrum gespielt hat. Hat gegen Hannover die meisten Chancen kreiert, hat die meisten Kilometer des Spieltags abgespult. Muss man sagen, mit Nick Woltemade haben sie einen wichtigen Spieler verloren, der eine hohe Boxpräsenz ausgestrahlt hat, ein extrem guter Dribbler, aber ja, wie gesagt, auf jeden Fall spannende Transfers getätigt und mit deren Hilfe auf jeden Fall eine gute Leistung am ersten Spieltag gezeigt. Insgesamt ein spannender Aufsteiger, der jetzt nicht so medienpräsent ist, aber ja, kann man auf jeden Fall gespannt sein, wo die Reise dahin geht.
Ein Akteur, der bei den Hannoveranern herausgestochen hat, war Nicolo Tresoldi. Christian.
Ja, richtig. Und das, obwohl er gar nicht von Anfang an auf dem Platz stand, der 18-Jährige, kam nach 30 Minuten für den angeschlagenen Harvard Nielsen. Und ja, und es hat sich gelohnt für Stefan Leitl, ihn einzuwechseln, denn er hat den Elfmeter zum 1:2 rausgeholt und zudem den wichtigen Ausgleich erzielt und somit den kompletten Fehlstart der Hannoveraner verhindert. Ja, Tresoldi ist grundsätzlich ein sehr interessanter Mann, ist viel unterwegs, zeigt in seinem jungen Alter schon viele gute Laufwege, eine super Technik, was ihm in engen Räumen sehr hilft und gestern bzw. am Wochenende auch dem Hannoveraner Spiel geholfen hat. Ansonsten steht für Trainer Stefan Leitl bei 96 noch viel Arbeit auf dem Programm. Vor allem defensiv passt vieles noch nicht. Kein gelernter zentraler Innenverteidiger auf dem Platz. Halstenberg zur Halbzeit raus. Auch Eze, der Neuzugang, hatte viele Probleme. Da könnte man vielleicht auch schon nachdenken, Bright Array im B eine Chance zu geben, der letztes Jahr noch mit 70% gewonnenen Defensiv-Zweikämpfen einer der besten Zweikämpfer der Hannoveraner war.
Julian, nach der überraschenden Entlassung von Trainer Michael Schiele, erstes Spiel für Jens Hertel mit seinen Braunschweigern, gleich 0:1 gegen Holstein Kiel, Heimniederlage. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, du hast es richtig angesprochen. Die Entlassung von Schiele war irgendwo überraschend. Man ist mit ihm aufgestiegen, hat die Klasse gehalten. Ja, es war spielerisch kein Highlight. 39% Ballbesitz, am wenigsten der Liga. Schwächste Passquote der Liga gehabt, nur Sandhausen hat weniger Pässe gespielt, gegen den Ball auch sehr zurückhaltend gewesen, kein Team hat dem Gegner mehr Pässe zugelassen als Braunschweig, deswegen ja, durch den Wechsel hat man sich einen spielerischen Impuls, eine Weiterentwicklung vermutlich irgendwo erhofft, kann man dann aber durchaus in Frage stellen, ob Jens Hertel dafür der richtige Mann ist, hat auch in Rostock auch gute Arbeit geleistet, ja, ist dort bisschen parallel zu Schiele aufgestiegen, hat die Klasse gehalten, ist dann Mitte letzter Saison entlassen worden. Man muss aber sagen, von der Spielweise, ja, kann man fast sagen, ist 1:1 wie Schiele. Offensiv eine Weiterentwicklung, deswegen unwahrscheinlich. Wird wenig Wert auf Ballbesitz gelegt. Fokus liegt da ganz klar auf dem Spiel gegen den Ball. Man wird viele Zweikämpfe führen. Mit Ball ist dann häufig der lange Ball, der einfach die erste Option ist. Und so war es eben auch am ersten Spieltag gegen Kiel. Klar, Kiel, guter Gegner. Gegentor kurz vor Schluss, unglücklich. Gelb-rote Karte, ja, das lief unglücklich einfach für Eintracht Braunschweig. Aber man sieht einfach das, was ich angesprochen habe, 33% Ballbesitz nach Paderborn, zudem die wenigsten gelaufenen Kilometer. Man hat die wenigsten Pässe gespielt aller Teams am Spieltag. Die niedrigste Passquote, also ja, durchaus ein paar Fragezeichen bezüglich der Entlassung. Aber ja, wird man sehen, wo die nächsten Wochen hingehen.
Christian, wie haben sich die Kieler Störche gegen die Braunschweiger, die sehr tief standen, geschlagen?
Ja, es war nicht leicht für Holstein, gegen diese ja wirklich kompakte Abwehr anzulaufen. Man konnte kaum 1-gegen-1 Situationen herstellen. Nur 3 erfolgreiche Dribblings, Tiefstwert an diesem Spieltag, hat trotzdem viel probiert, vor allem Neuzugang Sima Kahler über die halblinke Seite, aber hat eben noch nicht alles geklappt. Er hatte die meisten Ballverluste aller Feldspieler. Ja, aber dennoch, die Kieler sind geduldig geblieben, haben dann in der Nachspielzeit den 1:0-Treffer erzielt. Auch Trainer Rapp hat da ein glückliches Händchen bewiesen, indem er Holtby gebracht hat, der eben eine super Flanke auf Machino geschlagen hat, den Neuzugang aus Japan, und der dann wiederum auf den eingewechselten Fridtjonsson querlegt und zum späten 1:0 in Braunschweig einköpft. Also direkt erster Assist für den neuen Mann aus Japan und ein am Ende vielleicht in dieser Höhe knapp verdienter Sieg für Holstein.
Bereits an diesem ersten Spieltag konnten wir über viele hochklassige und spannende Partien berichten. Kommen wir noch zu Wien Wiesbaden gegen den FC Magdeburg und dem VfL Osnabrück gegen den KSC, den wir dieses Mal nur kurz beleuchten wollen.
Ja, du hast es angesprochen, Wien gegen Magdeburg 1:1. Für Magdeburg sicherlich ein bisschen enttäuschend. Trotz Führung und Überzahl spielten am Ende dann nur 1:1 beim Aufsteiger. Das Spiel lief wie häufig bei Magdeburg, gewohnt flexibler Spielaufbau unter Christian Titz. Viel Ballbesitz, 70%. Aber es gab noch zu viele Unkonzentriertheiten in den entscheidenden Momenten in der Offensive. Man hat sich auch nur knapp ein Expected Goal herausgespielt, also war offensiv einfach noch ein bisschen Sand im Getriebe. Man muss auch sagen, dass die Neuzugänge sich allesamt noch ein bisschen anpassen müssen ans Spiel von Titz, ans Magdeburger Spiel. Kein Neuzugang in der Startelf. Man hat auch gesehen, Nollenberger zum Beispiel, als reinkam, ein bisschen überraschend, viel dann rechts hinten gespielt. Hat man gesehen, glaube die schlechteste Passquote aller Spieler von Magdeburg gehabt. Also dauert noch ein bisschen, bis da ein Rädchen ins andere greift. Und ja, deswegen am Ende kein unverdienter Punkt für den Aufsteiger aus Wien.
Zu guter Letzt noch etwas zum 3:2 Auswärtssieg des KSC an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück. Ja, wir hatten es letzte Saison schon, beziehungsweise letzte Folge behandelt. Der KSC mit einem sehr torgefährlichen Mittelfeld. Das hat sich auch an diesem Spieltag wieder gezeigt. Alle 3 Tore von Mittelfeldspielern erzielt. Vor allem Marvin Wanicek hervorzuheben, der zweimal, wie schon letzte Saison so häufig, aus der Tiefe kam, mit in den 16er kam und eben bei Flanken dann zur Stelle war. Dazu Burnic mit einem wunderschönen Tor zum 3:2 Führungstreffer und auch Siegtreffer. Ja, bei den Karlsruhern ging wie immer, wie gewohnt, viel über die beiden Außenverteidiger, diesmal Heise und Jung, die eben die meisten Ballkontakte hatten. Ja, am Ende war es ein durchaus glücklicher Sieg. Wie gesagt, ein wunderschönes Tor hat dazu geführt. Auch die Expected Goals sprechen eine ähnliche Sprache. Es war ein enges Spiel, 1,8:1,6 Expected Goals für den KSC. Der VfL, der Aufsteiger, hätte durchaus einen Punkt verdient, aber am Ende war der KSC eben der Glücklichere.
So viel zum ersten Spieltag. Liebe Zuhörer, wenn ihr Anregungen, Lob oder Kritik an uns habt, bitte nutzt unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns wirklich über jede Nachricht. Ansonsten freuen wir uns auf nächsten Montag. Ich bedanke mich bei euch und natürlich bei Christian und Julian.
Schön, dass ihr da wart. Danke, Daniel. Hat wie immer viel Spaß gemacht und natürlich wollen wir euch noch erinnern, uns bitte zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst.
Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis nächsten Montag. Ciao.
Servus.